Ich möchte gerne aus dem Johannesevangelium einen Text lesen und darüber ein paar Worte sprechen, und zwar aus dem 11. Kapitel, die Verse 49 bis 53. Kapitel 11, 49, 47 bis 53. Es geht hier um eine Versammlung im Hohen Rat, wo man beratschlagt über Jesus. Und da heißt es, da versammelten die Hohen Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was tun wir? Denn dieser Mensch, also gemeint ist Jesus, tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hohenpriester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es doch besser ist, nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht nur für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Ihr Lieben, das ist eine Stelle, die von einer sehr großen und wichtigen Bedeutung ist und etwas hinweist auf die großartige Bedeutung des Todes Jesu. Wir sind in der Passionszeit, wir gehen auf Karfreitag zu. Der Hintergrund dieser Versammlung hier ist, dass Jesus, wird berichtet im selben Kapitel, den Lazarus vom Tode auferweckt hat. Das war so ein phänomenales Geschehen, so viele Leute haben Gott gepriesen und haben angefangen, Jesus zu erheben. Und viele Leute, die dabei waren, sind dann auch zu den Pharisäern gegangen und haben ihnen das erzählt. Die Pharisäer haben den Hohen Rat einberufen, also die höchste nationale und religiöse Behörde des Judentums, um zu beratschlagen, was machen wir mit diesem Jesus? Wenn wir ihn so lassen, weiterlassen, dann würde vielleicht die Gefahr bestehen, dass ein messianischer Aufruhr entsteht. Und wenn durch ihn ein messianischer Aufruhr besteht, dann würden die Römer das nicht zulassen und wegen ihm, diesem Jesus und dem, was aus ihm da entsteht, würden sie das ganze Land vernichten. Sie waren zwar die Herren im Land, aber die Juden konnten unter der Oberherrschaft der Römer noch ganz gut leben. Aber wenn da ein Aufruhr entsteht, vielleicht würden sie Jerusalem zerstören und das ganze Land vernichten. Und in dieser Ratsversammlung tritt dann dieser Kaiphas auf, der damalige Hohepriester, der also für diese Periode der amtierende Hohepriester war, und er sagt etwas ganz Bemerkenswertes. Er sagt zu den anderen, es ist doch besser. Es ist doch viel nützlicher, wenn einer für die ganze Nation anstelle der ganzen Nation stirbt, damit nicht alle zugrunde gehen. Und gemeint hat er natürlich, es ist besser, wir opfern diesen Jesus, wir töten ihn, denn dann gibt es für die Römer keinen Anlass mehr, dass sie vielleicht Israel vernichten und Jerusalem zerstören. Einer für alle. Und der Johannes, der Evangelist, der schreibt natürlich sofort dazu, dass das eine Aussage war von dem Hohepriester Kaiphas, die eine doppelte Bedeutung hatte. Das heißt, er hat es so gemeint, wie ich das jetzt gerade erklärt habe, aber Johannes sagt dazu, in Wirklichkeit war das eine Aussage, die Gott ihm eingegeben hat und er hat unbewusst etwas ausgesprochen, was eigentlich die größte Bedeutung dessen signalisiert, was der Tod Jesu in dieser Welt bedeutet. Nämlich, dass Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde schickt, tatsächlich, um sein Leben als ein Opfer zu geben, damit durch sein Opfer die ganze Nation gerettet wird. Genau wie es der Hohepriester hier ausspricht, nur in einem ganz anderen Sinn. Er hat eine Weissagung ausgesprochen über Jesus im Grunde genommen, aber erst nach dem Tod und der Auferstehung Jesu wurde das klar und deutlich und sichtbar, dass eben Jesus kommen würde tatsächlich als derjenige, der sein Leben hinlegt und durch den Tod des einen wird die ganze Nation gerettet. Durch die Hingabe des einen in den Tod, wo er uns von aller Schuld reinigt und befreit, wird er zur Rettung für alle. Und der Hohepriester geht noch weiter und sagt, und das sagt er nicht nur über das Volk Israel, sondern auch für die Kinder Gottes in der ganzen Welt, in der Zerstreuung, die auch noch sozusagen gesammelt werden müssen. Also damit meint er natürlich zunächst einmal die verstreuten Juden in der ganzen Welt, aber als Weissagung wird es deutlich, Jesus ist nicht nur für sein Volk gestorben, sondern für die vielen, vielen, vielen in dieser ganzen Welt, die auch durch ihn ihr Leben retten und gerettet werden von Verlorenheit, gerettet werden von der Sünde. Ihr Lieben, was an dieser Stelle so wichtig ist, ist, es geht darum, dass Gott durch einen einzigen etwas tut zum Segen der ganzen Welt. Die Auswirkung dieses einen Menschen, dieses einen Gottessohnes, dieses einen Hingabe in den Tod wurde für Milliarden von Menschen zu einem Segen durch einen einzigen. Gott kann durch einen Großartiges tun. Er kann durch diesen einen Jesus, und er hat durch diesen einen Jesus etwas getan, was sozusagen über die ganze Welt von größter und allergrößter Bedeutung ist. Und darum ist dieser Tod des einen hier, das Kreuz, diese Hingabe, ist das Fundament geworden für Milliarden von Menschen, dass sie gerettet werden. Das heißt, der ganze Fokus, die ganze Ausrichtung, alles geht auf diesen einen. Und nicht nur auf ihn, Jesus als Person, sondern noch auch mehr doch auf seinen Tod. Ihr Lieben, das ist und bleibt das unbedingte Zentrum unseres Glaubens. Alles muss sich am Fuße des Kreuzes Jesu treffen. Das, was Jesus, der eine, für uns getan hat, erreicht seinen Höhepunkt hier. Und dort beginnt alles. Das heißt, unser ganzes Ausrichtung, auch als Menschen, die wir nun selber auch in den Segen dessen kommen, was dieser eine für uns getan hat, muss auf dem Kreuz liegen. Und ich sag's noch einmal so, am Kreuz beginnt's. Hier am Kreuz, ihr Lieben, hat die Versöhnung und hat die Vergebung meiner Sünden begonnen. Hier, ich muss mich hier herstellen und sagen, hier beginnt's. Da hat es begonnen, dass meine Sünden restlos, vollkommen vergeben sind. Das größte Wunder, das überhaupt geschehen ist, durch den einen für uns alle. Hier beginnt mein neues Leben, hier am Kreuz. Hier beginnt es, dass mein altes Leben zu Ende gegangen ist, mein sündiges Leben, mein alter Mensch, hier ist er gekreuzigt worden. Und als mir der Gekreuzigte offenbar wurde, der begann mein neues Leben. Es begann hier vor dem Kreuz und durch das Kreuz. Hier beginnt unsere Ewigkeit. Nirgendwo anders. Nur weil er sein Blut vergossen hat, habe ich Zugang zu einem ewigen Leben. Habe ich Zugang zu einem Leben in ewiger Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Hier am Kreuz, ihr Lieben, da beginnt der Sieg in meinem Leben. Nirgendwo anders. Hier am Kreuz, wo Jesus die Sünde, den Tod, die Krankheit, dämonischen Mächte, Satan besiegt hat, da beginnt mein Sieg. Ohne dieses Kreuz kann ich nicht im Sieg leben. Da beginnt mein Sieg über die Sünde. Da beginnt mein Sieg über den Satan und über die dämonischen Mächte, die mich anfechten. Da beginnt unser Sieg auch über den Tod. Hier am Kreuz, nirgendwo anders. Da am Kreuz, da beginnt meine Vollmacht, meine Autorität, meine Kraft, die nicht von mir kommt. Alles, das kommt nicht von mir. Hierher kommt sie. Das Blut Jesu hat Kraft. Und dort, wo ich den Gekreuzigten sozusagen in meinem Leben erhebe und in meinem Leben hineinnehme als den, der für mich gekreuzigt wurde, der eine einzige, da beginnt mein neues Leben. Und das ist durch niemand anderen in dieser Welt. Ihr Lieben, das ist das Unvergleichbare, Außergewöhnliche des Einen. Und Gott zeigt auf diesen Einen hin. Und das bedeutet nun weiters, dass sozusagen es darf keinen anderen in meinem Leben geben, der mehr Bedeutung hat als dieser Eine. Und das ist eine ständige Frage. Gibt es jemanden, der noch mehr Bedeutung hat als er? Es darf keinen anderen geben. Es gibt niemand anderen, der mehr für mich bedeuten könnte, der mehr für mich getan hat, der mehr für mein Leben vorgesorgt hat, als dieser eine, der Gekreuzigte. Und darum sagt Paulus das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz. Das ist eine Torheit für viele, die nicht glauben, aber für die, die an ihn glauben, ist es eine Gotteskraft. Es ist Kraft. Deswegen darf es sozusagen niemand anderen geben, den ich mehr in meinem Leben ehre, anbete, verherrliche als ihn. Darum darf es in meinem Leben niemand anderen geben, den ich mehr liebe als ihn. Deswegen darf es in meinem Leben niemand anderen geben, dem ich mehr danke als ihm, dem ich mehr diene als ihm. Und die Frage ist, ist das so? Ist das die Wahrheit über mein Leben? Ist es die Wahrheit im Moment? Ist Jesus so gewöhnlich geworden, so gewöhnlich, dass wir uns an ihn so gewöhnt haben, dass er nicht mehr dieses Außergewöhnliche ist, um den sich alles in meinem Leben dreht? Auch in meinem Alltag, jeden Tag, Stunde für Stunde. Oder ist er auch nur einer geworden wieder, an den wir da und dort einmal denken, wenn es notwendig ist und wenn wir ihn brauchen? Ist er noch dieser Außergewöhnliche, wo unser Herz zu schlagen beginnt, wenn wir an ihn denken? Der eine, durch den Gott alles getan hat. Das ist für mich eine Herausforderung, wieder neu nachzudenken, ist Jesus wirklich der eine, um den es immer geht? Ist der Ort, wo ich mich am meisten sehe, dort am Fuße des Kreuzes? Dort am Fuße des Kreuzes. Von daher gewinne ich alles. Von da. Deswegen müssen wir uns hinsetzen zum Fuß des Kreuzes. Immer wieder von dem Gekreuzigten und natürlich Auferstandenen. Alles empfangen. Deswegen müssen wir Menschen, die wir zu Gott führen wollen, zum Kreuz führen. Dort und nur dort. Dort ist Vergebung der Sünden. Dort ist Umkehr. Dort ist Versöhnung, dort ist Autorität, Vollmacht, Heilung, Alles, was Gott für uns getan hat, beginnt dort. Da hat mein neues Leben begonnen und euer neues Leben. Deswegen darf es niemand anderen geben, der mehr Bedeutung hat, der mehr im Zentrum steht, der mehr Mittelpunkt ist, der mehr Achtung und Ehre und Liebe und so weiter verdient als er. Lasst es uns immer wieder neu prüfen, ob das die Realität ist in unserem Leben. Jetzt noch ein zweiter Gedanke, der über das hinausgeht, was hier jetzt unmittelbar im Zusammenhang mit Jesus und seinem Tod gesagt wird, möchte ich etwas anfügen, wo ich denke, dass dahinter noch etwas durchscheint, was für uns auch wichtig ist, nämlich unter diesem Thema einer für alle. Was ich damit meine ist, es gibt eine Handlungsweise Gottes, die ein Muster hat. Gott handelt durch einen zum Segen für viele. Das ist typisch für Gott. Es ist einmalig im Zusammenhang mit Jesu unvergleichbar, aber trotzdem ist es gleichzeitig auch ein Hinweis, wie Gott grundsätzlich immer wieder handelt. Er benutzt den einen, um durch ihn hindurch ein Segen zu werden für viele, 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 unbegrenzt viele, so wie er es will. Ihr Lieben, er benutzt dich und mich für viele, 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 viele. Das kann Gott tun und will Gott tun. Wir haben eine so große Bedeutung für ihn. Eine so große Bedeutung für ihn, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Er hat uns ja auch dazu erlöst, damit wir bedeutsam werden. Bedeutsam werden für die vielen, 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 vielen anderen, die ihn noch nicht kennen. Wir machen uns gar keinen Begriff davon, wie bedeutsam der eine ist, der umgekehrt hat, Buße getan hat, der Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, aufgenommen hat, der sich an dem Fuße des Kreuzes betrifft und nun sagt, Herr, hier bin ich. Du kannst mit mir wachen, was du willst. Ihr Lieben, das ist eine ganz entscheidende Sache. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Das gilt nicht nur für den Einzelnen, das gilt auch für eine kleine Schar. Wir sind auch als Gemeinde eine kleine Schar im Vergleich mit den Tausenden um uns herum. Und Gott sagt, ich will euch als kleine, unbedeutende, in unseren Augen vielleicht, Gemeinde gebrauchen zum Segen für viele Tausende. Das ist jetzt nicht übertrieben. So denkt Gott. Das Problem ist, dass wir oft nicht so denken. Dass wir sozusagen eine Mentalität haben, wo wir hier und da, es ist ja nicht immer so, denken, ja, was kann Gott schon mit mir als Einzelnen anfangen? Was habe ich denn schon eine Bedeutung für andere? Und das können wir auch als Gemeinde sagen, ja, was kann denn Gott schon durch uns erreichen im Vergleich mit den Tausenden um uns herum, die sind viel zu viele im Vergleich zu der kleinen Schar, die wir sind. Was sollen wir denn da ausrichten? Ihr Lieben, da gibt es oft so diese Mentalität auch unter uns als Christen, dass wir so eine Mentalität haben, wir sind der heilige Überrest. So, die sind die übrig gebliebenen Treuen Gottes, die so das Fähnchen des Reiches Gottes irgendwo noch hochhalten und darum ringen und bangen, dass doch der Herr doch noch einige wenige zu diesem Reich dazufügen möge oder vielleicht auch ein paar mehr. Ihr Lieben, da gibt es manchmal so ein Empfinden unter uns, wir sind so klein, wir sind so schwach, wir sind so allein. Und dann denken wir manchmal, ja, wenn wir mehr wären, dann könnten wir ja schon ausrichten. Und ihr Lieben, auch innerhalb der Gemeinde, wenn es da so diesen oder jenen Kreis gibt, wenn wir als Gebetskreis zusammenkommen oder sonst irgendwo in Veranstaltungen, dann schauen wir mal, wo sind denn die anderen? Wir sind allein, so wenige, wenn es doch nur mehr wären, warum kommen sie denn nicht? Und wir schauen immer auf die Zahl, wir schauen immer darauf, ja, wenn wir mehr wären, dann könnten wir mehr erreichen. Natürlich sollen alle kommen. Natürlich sind alle gerufen. Aber unsere Aufgabe ist nicht zu schauen auf die kleine Zahl, sondern eine ganz andere Haltung zu gewinnen. Nämlich die Haltung, um die es geht, ist die, dass wir sagen, jawohl, wir sind eine kleine Schar, aber wir geben uns entschlossen diesem einen Gott hin und er kann mit uns machen, was er will und er wird durch uns Großartiges tun, egal wie viel wir sind. Und ihr Lieben, das wäre eine Einstellung, die wir alle brauchen. Nicht nur die 5, 6, die sich da in diesem Kreis versammeln oder die 60, die zu einem Gesamthauskreistreffen kommen oder wie auch immer. Alle sollten kommen. Aber wenn nicht alle kommen und wenn die, die da sind, sagen, Herr, ich bin da, ich bin entschlossen, dir zu dienen und du kannst durch uns machen, was du willst. Du kannst durch uns 50, durch uns 60, uns 200 ganz mit der Neustadt erreichen. Du kannst es. Wir schauen nicht auf diese Zahl. Wir schauen auf das, was du mit uns vorhast. Voraussetzung ist dieselbe Haltung, die Jesus hatte. Das ist das Entscheidende. Für Gott ist nicht die Zahl das Problem, sondern unsere Hingabe. Die mangelnde Hingabe behindert ihn, Großes zu tun, nicht die kleine Zahl. Im Philipperbrief heißt es, seid gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und dann kommt dieses wunderbare Lied der Verherrlichung Jesu, nämlich, wie Jesus auch war, der in göttlicher Gestalt war. Aber er hat nicht daran festgehalten an seiner Gottheit, sondern hat sich freiwillig entschlossen, seine Gottheit abzulegen. Mensch zu werden, ein Diener der Menschen zu werden, gehorsam zu werden, ja gehorsam bis in den Tod. Und darum hat ihn Gott erhöht und hat ihn zum Herrn über alle Herren gemacht. Limda ist eine wichtige Sache. Seid gesinnt, wie er war. Und seine Gesinnung war totale Hingabe an seinen Vater. Deswegen hat er das auf sich genommen. Es hat einen Preis gekostet, dass er zu dem wurde, dass durch ihn den einen die ganze Welt gerettet werden kann. Und so kostet es auch für uns, ihr Lieben, einen Preis. Seid gesinnt, wie Jesus auch war, dass sich total entschlossen hat zu einer Hingabe. Ihr Lieben, es ist nicht so entscheidend, dass wir immer herumschauen und sagen, wie viel sind wir jetzt? Sondern, dass jeder von uns aufsteht. Und wenn wir nur zu zweit oder zu zehnt oder zu hundert sind, sind immer noch eine kleine Schar. Dass wir sagen, ja Herr, ich entschließe mich, zu diesem heiligen Überrest zu gehören. Weil ich weiß, durch diesen heiligen Überrest wirst du für viele, viele, viele zum Segen werden. Und wenn wir so anfangen, vor den Herrn zu treten, kann es sein, dass dieses Gebäude überläuft. Nicht wegen uns. Es geht nicht um die Ich des Gemeinde, es geht um das Reich Gottes. Es geht nicht um die kleine Zahl. Es geht darum, dass wir mit dieser Hingabe Gott dienen und sagen, Herr, ich weiß, du machst Großes durch uns, du wirst Großes durch uns erreichen. Es ist für dich kein Problem, durch diese Schar hier ganz wieder Neustadt zu verändern. Das muss eine Haltung werden, das muss der Heilige Geist in uns hineinbrennen. Wie er das tut, in welchem Maße er das tut, ist dann seine Sache. Wir brauchen dann nicht zu zählen beginnen. Aber dann wird die Zahlen kommen. Dann wird der Herr vielleicht einen Gebetsgeist ausgießen, auch unter uns, dass nicht nur 10 zum Gebet kommen, sondern 100. Weil es gibt einige wenige, die sagen, ich bin entschlossen und hingegeben und ich schaue nicht, wie viele das sind, sondern ich schaue, dass ich mich entschließe, zu diesem heiligen Überrest zu gehören, wie groß er auch immer ist, und sagen, ich bin da, Herr. Gebrauche mich mit den anderen, die auch da sind. Und ich vertraue dir, dass du Großes tun wirst. Ihr Lieben, dieses ist die Voraussetzung. Und lass mich zum Schluss noch das eine sagen. Der Herr sucht solche Leute, die nicht sich bequem zurücksetzen, die so mitschwimmen, die so irgendwo mitgehen, sondern die aufstehen und sagen, ja Herr, ich entschließe mich, zu diesem heiligen Überrest zu gehören, den du gebrauchen möchtest. Denn diesen entschlossenen Überrest und nur diesem Überrest gibt er Autorität. Er sucht ihn. Wer ist, wo ist jemand, der in den Riss tritt? Wo ist jemand, der für diese Stadt eintritt? Wo sind die Leute, die sich zur Verfügung stellen, damit dieses und jenes geschieht? Denen wird er eine Verantwortung geben. Versteht ihr? Es ist wurscht, wie viele Leute wir sind. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie wichtig es ist, dass wir Ja sagen. Wir sind da für dich, Herr. Wir geben uns dir ganz hin und wir lassen uns von dir eine Verantwortung aufs Herz legen. Ihr Lieben, das ist die Schar, die Verantwortung bekommt von Gott. Und Verantwortung heißt, dieser Schar gibt Gott eine Last. Und wir sind würdig, diese Last mit Jesus zu teilen. Jesus hat eine schwere Last für diese Stadt Wiener Neustadt. Jesus hat eine große Last für Erweckung in diesem Gebiet. Jesus hat eine große Last für die Jugend. Jesus hat eine große Last für Menschen, die am Rande der Gesellschaft sind und so weiter und so weiter. Wo sind die Leute? Die sagen, ja Herr, hier bin ich, du kannst mich gebrauchen, für was immer du möchtest. Und die dann anfangen, aus dieser entschlossenen, freiwilligen Selbsthingabe dem Herrn zur Verfügung zu stehen für alles. Und er wird, weil er Gott ist, Großes tun. Die kleine Schar wird zum Segen für Tausende. Das ist die Handlungsweise Gottes. Er hat durch einen einzigen, durch Jesus, der gesagt hat, ja Herr, ich gehe. Ich bleibe nicht im Himmel, das kostet mir zu viel. Sondern gesagt hat, ich nehme die Kosten auf mich, hat er die ganze Welt errettet. Ein Beispiel, das nicht übertragbar ist auf jemand anderen, das ist einmalig für Jesus, aber es ist wie ein Prinzip, kann man sagen, ein Muster, das hinter dem steht, wie Gott handelt. Denkt an die 12 Apostel. 12 Leute. Und Gott hat durch diese 12 Leute die Welt auf den Kopf gestellt. Wenn ich an Gideon denke, ihr Lieben. Der Gideon war berufen, die Feinde, die eingefallen waren, zu besiegen. Und er hatte eine Armee von 32.000 Personen. Und Gott sagt zum Gideon, das ist mir viel zu viel. Ich will nicht mit diesen 32.000 gewinnen. Denn sie könnten dann auf den Gedanken kommen zu sagen, aha, das war ja wegen unserer Stärke. Und nicht Gott die Ehre geben. Und dann hat der Gideon gesagt, hat Gott zu ihm gesagt, sag den Leuten, wer ängstlich ist, wer sich fürchtet, der soll nach Hause gehen. Wer nicht entschlossen ist, von der Schar, die eigentlich gemeint war, der soll nach Hause gehen. Er hat sie nicht gerichtet oder irgendetwas, sondern das heißt, die kann ich nicht so gebrauchen. Und dann sind 22.000 nach Hause gegangen. Stellt euch das vor. Von 32.000, 22.000 sind 10.000 übrig geblieben. Und dann sagt Gott zu Gideon, das ist mir immer noch viel zu viel. Und dann ist er zum Fluss und ihr kennt die Geschichte dort, wo er dann noch einmal sozusagen eine Auswahl getroffen hat, von denen, die wirklich, wirklich von ganzem Herzen entschlossen waren, für Gott einzutreten. Koste es, was es wolle. Und übrig geblieben sind 300. Von 32.000, die alle eigentlich erwählt waren, haben aber nur 300 sich zu diesem heiligen Überrest gestellt, im positiven Sinne, und gesagt, wir gehören dazu. Und wir geben unser Leben hin, damit Gott Großes tun kann. Und durch diese 300, lächerlich, gegenüber die Tausenden und Tausenden von Midianitern, gegen die sie kämpfen mussten. Aber nicht sie haben gewonnen, sondern Gott hat die Schlacht gewonnen. Mit diesen 300, die entschlossen waren. Ihr Lieben, das ist es. Wir brauchen eine solche Entschlossenheit. Das ist die Herausforderung auch für mich. Gehöre ich zu dieser Schar oder bin ich ein Mitläufer? will ich zu dieser Schar gehören, auch innerhalb der Gemeinde? Und hoffentlich will die ganze Gemeinde dazu gehören, denn wir sind ja auch nur eine kleine Schar im Vergleich mit, was weiß ich. Aber ihr Lieben, das ist für jeden von uns die Frage. Bin ich so entschlossen zu sagen, Herr, hier bin ich, tu mit mir, was du willst, dann geben wir uns hin im Gebet. Dann werden wir die Gebetsversammlungen überrennen. Wir sind da, Herr, was immer wir können. Im Gebet und im Dienst nach außen und so weiter. Jesus, das Problem für ihn ist nicht die kleine Zahl, sondern unsere Hingabe. Amen.